Heute mit Tourmanagerin Mara Johansen.
Alle drehen sich im Zweifelsfall immer zu mir. Die Fragen kommen in meine Richtung auf jeden Fall. Man ist natürlich die erste Person, die wach ist und die letzte, die ins Bett geht. Und es gibt auf jeden Fall Tage, die sehr anstrengend sind, wo man dann auch selber manchmal mit sich kämpft.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Wie ihr in der letzten Folge hören konntet, war ich mit dem Redfield Podcast unterwegs bei der CO Pop und natürlich haben wir unser Aufnahmeequipment mitgenommen und was dabei nicht fehlen durfte, waren die Tischstative von König und Meyer. Die wiegen jeweils knapp 2,5 Kilo, fällt also gar nichts um und das ist einfach eine perfekte Voraussetzung für eine optimale Aufnahme. Das alles stammt von einem familiengeführten Unternehmen aus Wertheim am Main. König und Meyer produzieren seit 75 Jahren hochwertiges Zubehör für Instrumenten, Beschallung oder Studiotechnik, sind damit im Prinzip einer der Weltmarktführer und das alles mit 5 Jahren Produktgarantie und 10-jährigem Ersatzteilservice. Schaut euch das mal an und jetzt geht's los. Ich freue mich heute, Mara Johansen im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Mara ist seit 15 Jahren als Tourmanagerin unter anderem für Acts wie Casper, Parcels oder Meute international und national unterwegs und heute ist sie hier im Redfeed-Podcast. Ich freue mich. Hallo Mara.
Moin, ich freue mich auch.
Wir haben jetzt Mitte Mai. Ich erreiche dich zu Hause in Hamburg. Direkt natürlich so eine ganz klassische Frage. Wie viele Tage oder wie viele Wochen warst du in diesem Jahr denn schon unterwegs? Oder andersrum, zu Hause?
Dieses Jahr hält sich das ehrlicherweise noch relativ in Grenzen. Ich hatte sogar schon 2-mal Urlaub und eigentlich nur so 4 Wochen war ich bis jetzt unterwegs am Stück.
Okay, ja. Und wenn man jetzt mal so die letzten Jahre anschaut, wir nehmen diesen Stillstand, nehmen wir mal außen vor. Wie viele Tage bist du dann so unterwegs im Jahr, im Schnitt, ganz grob?
Ganz grob, also wenn man so an die 150, 160 Shows hast, interkontinental, mit so Reisetagen ist man schon so bei so 200, 240 Tagen, die man so weg ist, würde ich sagen.
Das heißt, aber du hast schon noch eine eigene Wohnung, das lohnt sich dann.
Ich habe noch eine eigene Wohnung, ja. Es ist mir auch sehr wichtig, auf jeden Fall einen Ort zu haben, wo man auch wieder zurückkommen kann und auftanken kann. Gibt aber definitiv viele Tourmanager, die das nicht mehr haben.
Okay. Ja, aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass man so ein bisschen auch mal wieder so geerdet wird und klarkommt, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall.
Ja, okay. Dann lass mal schauen, wie es dazu kam, dass du so viel unterwegs bist und sein durftest und sein kannst. Ich habe herausgefunden, du hast früh, es liegt wahrscheinlich sozusagen dann auch irgendwie, liegt einem einfach schon viel, einfach viel organisiert in der Schulzeit und so weiter und hast dann eigentlich auch eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht, obwohl es dich an wohl auch gerne in die Kunstbranche gezogen hätte. Stimmt das?
Genau, also es war immer so. Also beides eine Leidenschaft von mir, Kunst und Musik. Und das mit der Kunstorganisation hat dann nicht so geklappt mit dem Studium, wie ich mir das in den 20ern so vorgestellt habe. Und habe dann den zweiten Weg, die Live-Musik, eingeschlagen und dann erstmal eine Ausbildung gemacht, um diesen organisatorischen Teil so ein bisschen zu lernen.
Du kommst aus Hamburg, hast die Ausbildung auch in Hamburg gemacht und dann auch bei Carsten Jahnke. Und
genau.
Da denke ich dann auch so, wow, also erstmal so als junge Frau oder junger Mensch bei Carsten Jahnke anzufangen, wie fühlt sich das an als Hamburgerin bei so einem Veranstaltungs-Impresario, sagt man ja, glaube ich, aber das ist ja schon auch ein Name dann anzufangen.
Ja, definitiv, es hat sich gut angefühlt. Ich habe da auch sehr gerne meine Ausbildung gemacht und habe sehr viel gelernt und auch bis heute immer noch mit den KollegInnen von dort viel Kontakt und freue mich immer, wenn ich die sehe auf Shows.
Was kann man denn dann in den ersten 2-3 Jahren lernen als junger Mensch, wenn man vielleicht dann so, vielleicht dann auch mal die Seiten wechselt? Ich denke mal, du warst dann auch vielleicht mal beim Stadtpark Open Air oder bei Konzerten und auf einmal hast du dich dann auf der anderen Seite wiedergefunden?
Ja, genau. Also man durchläuft natürlich bestenfalls, kennt man ja von allen Ausbildungen, die einzelnen Stufen oder Abteilungen, das habe ich bei Jahnke auch gemacht. Also es ging dann von der Booking-Abteilung in die örtliche Abteilung, habe auch ein bisschen Buchhaltung gemacht. Das ist bei mir ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich dann doch eher im Booking und im örtlichen gebraucht wurde und mir das natürlich auch mehr Spaß gemacht hat. Aber man guckt sich da schon alles an. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich oder dass mir die Arbeit vor Ort sehr liegt und mir auch am meisten Spaß bringt. Also die entsprechende Durchführung dann von dem Organisierten aus dem Büro.
Gab es da so, kannst du dich erinnern, so erste besondere Momente?
Ja, also Stadtpark hast du gerade schon angesprochen, ist natürlich eins der wichtigsten und schönsten Venues, die Carsten auch bespielt in Hamburg. Da hat man natürlich schon die ein oder anderen Konzerte gehabt. Aber ich erinnere mich, dass ich damals unbedingt in die Produktion wollte, also zu Mike Gendritzky damals, der hat da gesessen und sitzt da auch immer noch. Und das war gar nicht so... irgendwie gar nicht so vorgesehen eigentlich für die Azubis, da in die Technik zu gehen und da so ein bisschen mitzuarbeiten. Und da habe ich sehr lange genervt und nachgefragt, bis ich das dann durfte. Und da hat mir Mike dann irgendwann so eine eigene kleine Show gegeben und gesagt, ja komm, hier geh mal in Grünjäger. Jeder, der aus Hamburg kommt, weiß, eine sehr kleine Lokalität. Und du bereitest das Konzert von A bis Z vor und bist dann auch sozusagen mit dem Künstler vor Ort. Das wäre da gar nicht nötig gewesen. Ne? Es war eine sehr kleine Show. Aber das war für mich schon besonders, ne? Dass man da so die Verantwortung hat und das alles so mitmachen kann, auf jeden Fall.
Und hast du dann auch schon Stars getroffen?
In meiner Ausbildungszeit?
Ja.
Also Stars getroffen ist natürlich immer so ein bisschen weit hergeholt. In erster Linie arbeitet man natürlich irgendwie hinter der Bühne und hängt da jetzt nicht mit den Künstlerinnen ab. Aber klar, man hat da natürlich im Stadtpark, wenn dann die Arbeit getan war, sitzt man da ja auch ab und zu nochmal zusammen. Und wenn da die Künstlerinnen und Künstler dann vorbeilaufen, die gespielt haben, ist das natürlich als junger Mensch irgendwie schon, schon schön und beeindruckend, ne?
Okay, das hast du selber gerade, glaube ich, gesagt. Du hast eigentlich dafür gesorgt, dass deine Ausbildung relativ allumfassend wurde. Kann ich daraus auch schließen, dass du sagen würdest, du hast oder die Ausbildung hat dir im Großen und Ganzen auch viel geholfen für das, was du, also was später kam, was du jetzt machst?
Also ich glaube, dass auf jeden Fall diese Ausbildung mir einen guten, allumfassenden Blick gegeben hat. Also welche Teile zu einer Veranstaltung zählen, welche Gewerke dazugehören, wer involviert ist in so eine Show und was da halt auch wichtig ist, wirklich vom Booking über die technische Vorbereitung, die Umsetzung, dann auch die Nachbereitung, Abrechnung, dass man einfach überall mal mit reingucken kann, weil als Konzertveranstalter hat man ja einen ganz anderen Blick als jemand, der als Gast auf einer Show ist, ne? Man kommt dahin, wenn die Türen aufgehen, guckt sich die Show an und geht nach Hause, aber dass die Leute da 12 Stunden vorher schon stehen und Bühnen aufbauen und wieder abbauen, das haben die wenigsten auf dem Schirm.
Und wenn du nochmal so vergleichst, was aus der Ausbildung kam, was du quasi im Job gelernt hast, wie viel ist davon Ausbildung, wie viel ist davon einfach so hands-on learning by doing?
Also Tourmanagement ist ja jetzt kein traditioneller Ausbildungsberuf und wenn man es genau betrachtet, habe ich ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ne? Also Tourmanagement ist natürlich viel mehr produktionsbezogen und unterwegs zu sein, was aber nicht heißt, dass diese Basics genauso wichtig sind, dass man die kann und über die Bescheid weiß. Also ich würde vielleicht sagen so 40% Ausbildung Basic und dann 60% einfach während man unterwegs ist auf Produktion. Man lernt ja auch täglich und mit jeder Produktion, mit jedem Konzert irgendwie immer noch was dazu.
Ja, genau. Das glaube ich sofort. Da kommen wir dann auch später nochmal zu, gerade international, denke ich. Wie ging es denn bei dir dann los? Von der Ausbildung sozusagen auf die Straße ins Tourmanagement. Wie hat sich das für dich ergeben?
Also ich habe während der Ausbildung, als ich im Booking saß, schon mit einer Bookerin, die hat da, glaube ich, so ein bisschen Potenzial auch schon in mir gesehen, mich da so mitgeschickt auf so ein paar Shows. Da durfte ich sie so ein bisschen supporten unterwegs und habe da schon gemerkt, dass mir das Spaß bringt und wollte dann gerne, als meine Ausbildung vorbei war, bei Carsten Jahnke auch bleiben gerne in der Produktion und da einfach Shows vorbereiten und durchführen. Die hatten aber zu dem Zeitpunkt leider keine Kapazitäten in dem Bereich. Und dann habe ich so übergangsweise gedacht, ja, warum nicht Tourmanagement machen? Und da hat mich dann ein Tourleiter, der mich in Hamburg hat, oft arbeiten sehen. Ich habe halt viel Gästeliste gemacht, Merchandising verkauft, war immer auf den Shows, um natürlich auch so ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und der hatte mich dann gefragt, ob ich Lust habe, für 2 Shows Produktionsassistenz zu machen für seine Band, mit der er unterwegs war. Und ich so, ja, das klingt doch okay, kann man ja mal machen. Und aus Übergang wurde dann Jahr um Jahr und ich bin immer noch Tourmanagerin.
Ja, was war die erste größere Tour dann, die du begleitet hast?
Also die ersten Shows, das war damals mit Xavier Naidoo und Söhne Mannheims. Also es ging dann gleich in die Arenen,
wow,
sozusagen.
Ja, krass.
Genau, und der Tourmanager Andreas Neubart, genau, der hatte mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und aus diesen zwei Produktionen in Berlin und Hamburg damals wurden dann fast 3 Jahre, dass ich dann Assistenz gemacht habe, ihn dann irgendwann vertreten habe und so, wenn er nicht konnte. Und genau, das waren so die ersten Schritte in den Tourbereich.
Wahnsinn. Wie viele Personen waren da auf Tour?
Also ich müsste jetzt lügen, ist schon echt lange her, aber wir hatten, glaube ich, 3 Nightliner, also ich würde sagen so vielleicht so 60, 70 Leute, Wahnsinn, die immer mit dabei waren und dann natürlich die örtlichen, halt das örtliche Personal.
Wie alt warst du?
Ja, es war ich war da, wann war das, 2011, 23,
24? Wow, ja.
Ja.
Und was hat dir da denn die Zufall, war das so jugendlicher Leichtsinn oder nein, nicht Leichtsinn, jugendlicher Mut, so oder einfach so mitzufahren, sagen, ja klar, das mache ich schon?
Also ich muss sagen, dass ich während der Ausbildung immer schon das Gefühl hatte, so das ist was mir liegt und was mir Spaß bringt. Und dann aber diese Chance zu bekommen, da war ich natürlich aufgeregt und wusste nicht, wie ich das machen würde. Und habe dann aber einfach vertraut, dass es funktioniert und hat dann gut geklappt. Und Ja, ich habe da viel gelernt, auch viel gesehen, wo ich dachte, wenn ich irgendwann mal selber in charge bin, dann mache ich es anders. Aber so für die ersten Steps in der Branche war das auf jeden Fall eine gute Schule.
Jetzt muss ich natürlich direkt mal fragen, 2011, du warst noch sehr jung, das war eine Tour mit ungefähr 60 Leuten. Wie viele Frauen waren dabei?
Ich und die Catering Assistant waren weiblich. Der Rest war männlich, ja.
Wie hat sich das angefühlt?
Also ich muss sagen, während ich dabei war, also das werde ich oft gefragt, weil das ja nun auch ein sehr aktuelles Thema ist.
Genau.
Ich muss sagen, währenddessen ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil ich glaube ich auch beschäftigt war mit der Arbeit und einen guten Job zu machen und das war alles sehr aufregend und sehr neu. Aber es gab natürlich auch da schon Momente, wo man einfach gemerkt hat, dass da sehr viel männliche Energie ist, der man auch einfach trotzen muss dann in dem Moment. Und im Nachhinein oder nach den ersten Tourneen habe ich schon gemerkt, okay, ist das was ich möchte, was ich mir vorstellen kann? Und wenn ja, wie gehe ich damit um zukünftig, ne?
Ja.
Und ich muss sagen, waren ganz viele tolle Männer auch dabei, mit denen ich nach wie vor natürlich Kontakt habe und man hat auf vielen zukünftigen Projekten wieder zusammengearbeitet. Aber es ist natürlich für ein junges Mädchen, die gerade anfängt, schon doll, ja.
Ja. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Hat sich das denn mittlerweile zum Besseren entwickelt?
Ein bisschen, würde ich sagen. Also ich sehe da auf jeden Fall positive Veränderungen, aber es ist immer noch sehr männlich dominiert.
Ja,
auf jeden Fall. Okay. Also die Veränderung geht zu langsam.
Ja, okay. Gut. Das finde ich total spannend, dass du da so jung reingegangen bist, in so ein Umfeld, das gewuppt hast. Gab es für dich denn irgendwie auch einen Plan B oder gab es überhaupt einen Plan so oder war das dann wirklich so, ey, so Schritt für Schritt irgendwie immer so ein bisschen so von einem ins nächste reingelaufen und dann hast du so wieder den nächsten Job, die nächste Tour?
Also einen richtigen Plan hatte ich, glaube ich, nicht. Also man ist ja sehr jung und macht erstmal das, was einem Spaß bringt. Und jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, weiß, wie wenig da am Ende des Monats auf dem Konto ist. Und auf einmal arbeitet man und sieht einfach, dass das, was einem Spaß bringt, auch die Miete bezahlen kann, was natürlich auch total schön war. Und ehrlicherweise habe ich immer gedacht, dass das so ein Übergang ist und dass ich irgendwann eine Agentur vielleicht finde, auf die ich Lust habe oder ein Jobangebot kommt, wo ich sage, boah, das haut mich jetzt aus den Latschen, das muss ich unbedingt machen. Aber stattdessen kamen dann halt immer tolle Künstlerinnen und Künstler auf mich zu und neue tolle Crews, wo ich dann gedacht habe, ja, dann mache ich doch das weiter.
Das heißt aber auch so generell Tourmanagerin, Tourmanager, das ist ja irgendwie so ein Bereich, das läuft wahrscheinlich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Man wird gefragt, man ist dabei. Also,
Grob, also ich hatte das Glück, ja, also ich musste mich nie irgendwo bewerben oder vorstellen oder so. Es gab natürlich schon mal Momente, wo man dann einfach irgendwann mal im Gespräch gesagt hat, hier, ich hätte irgendwie Bock oder habt ihr eigentlich was? Oder man unterhält sich mal und dann ergibt sich was bei einer neuen Band. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass ja, dass man gesehen wird beim Arbeiten oder dass jemand, der weiß, wie man arbeitet, glaubt, dass das für eine andere Band auch funktioniert. Und dann, genau, wird man dann eher angesprochen von Managements.
Aber das heißt ja auch, du hast eben gesagt, es wäre ja auch durchaus dann ein Wunsch gewesen, dann mal bei der Agentur anzufangen. Du bist aber eigentlich seitdem selbstständig, ne? Also das ist ja dann auch nochmal eine besondere Situation.
Genau, ich bin schon immer selbstständig jetzt, also von der Ausbildung direkt in die Selbstständigkeit. Also ich will nicht sagen, dass das mein Wunsch war, in einer Agentur zu arbeiten, aber ich dachte, das wäre so der normale Weg, ne, den man dann auch geht. Man macht die Ausbildung und dann fängt man einfach irgendwo an und arbeitet sich dann in der Firma hoch. Und so habe ich mich sozusagen in meiner eigenen Firma hochgearbeitet und dann auch gemerkt, wie sehr mir diese Freiheit auch gefällt, dass ich arbeiten kann, mit wem ich möchte und auch Jobs absagen kann, wenn ich merke, dass es halt nichts für mich ist. Und halt auch diese Freiheit, die man dadurch selber generieren kann. Und mir liegt es, glaube ich, oder mir fällt es leicht, diese Selbstständigkeit zu organisieren. Ich kenne auch viele Kolleginnen, bei denen das nicht so leicht läuft, die da sehr hart dran arbeiten müssen, dass die ganze Bürokratie und so weiter hinter dem Job stimmt. Und ich glaube, wenn einem das leicht fällt, dann kann man auf jeden Fall gut selbstständig sein.
Ja, das stimmt. Aber hast du nicht noch nebenbei studiert?
Ja, ich hatte 2012 so ein bisschen ruhigen Sommer und habe dann gedacht, dann kann man ja vielleicht noch mal nebenbei studieren, weil ich auch irgendwie das Bedürfnis hatte, meinen Kopf noch mal so ein bisschen anderweitig anzustrengen und hatte irgendwie das Gefühl, ich bin so auf der Lernkurve irgendwie noch nicht fertig. Ja. Und genau, habe dann ein Studium angefangen, aber leider war auch dann nur der Sommer ruhig in 2012. Danach ging es dann wieder direkt weiter. Und dann habe ich Vollzeit studiert zum Vollzeitjob, genau, bis 2017 und habe dann auch das Studium abgeschlossen.
Welches?
Ich bin Bachelor of Arts Social Economics, also Sozialökonomie habe ich studiert. Ja.
Aber das klingt jetzt ganz interessant, weil einerseits war das, dass du sagst, ja, das habe ich so ein bisschen so für mich gemacht, aber ist schon so Plan A sozusagen das Tourmanagement, oder?
Genau, also ich hab jetzt nicht studiert, um im Job besser zu werden. Also es gab definitiv Bereiche im Studium, die mir da auch weitergeholfen haben, die man da gut anwenden konnte. Aber im Großen und Ganzen wollte ich einfach was für den Kopf tun. Und man weiß ja nie, wann man mal einen Plan B braucht und wann es dann hilfreich ist, vielleicht doch noch mal ein abgeschlossenes Studium zu haben, um sich vielleicht doch noch mal irgendwo anders hinzusetzen. Ja, in einem normalen Bürojob.
Ja. Aber Respekt, also das nebeneinander zu machen, Tourmanagement, kommen wir gleich noch zu, ist ja auch zum Teil dann wirklich ein Fulltime-Job. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn man da was anderes dann noch im Kopf zu haben, wenn man dann unterwegs ist.
Im Nachhinein betrachtet kann ich mir das auch schwer vorstellen. Also es war auf jeden Fall sehr viel Arbeit und ich war dann auch froh, als diese Arbeit abgegeben war.
Ja, okay. Wir haben gerade erfahren, dass die erste Tour, die du eigentlich so mitbetreut hast, ja, schon eine relativ große war, mit relativ bekannten Menschen. Was waren denn danach so richtige Highlights nochmal für dich, wo du dann auch wirklich gedacht hast, so wow, wo bin ich gelandet so? Oder gab es dann auch eher dann so Sachen, wo du sagst, okay, die ganz kleinen Sachen, die kann ich auch, kein Problem.
Also das sowieso, aber Highlights, meinst du jetzt so im Bereich Künstlernamen oder?
Genau, oder auch vom Umfang her.
Genau, also für mich ist immer so, also man weiß, je größer eine Produktion ist, desto mehr Gewerke sind natürlich auch involviert und die Verantwortung und die Last wird natürlich auf viele Schultern verteilt, bestenfalls. Und je kleiner eine Produktion ist, desto mehr Verantwortung und Arbeit liegt halt auch bei den Einzelnen. Deswegen muss ich sagen, dass mich auch kleine Shows immer sehr gereizt haben, weil das einfach vollumfänglich ist und man sehr viel arbeiten muss und organisieren muss. Und mein persönliches Highlight ist, ich bin seit 2016 mit den Parcels unterwegs. Das ist eine australische Band, die in Berlin wohnen oder zu dem Zeitpunkt gewohnt haben. Und mit denen bin ich halt seitdem interkontinental unterwegs. Und das war immer was, was ich gerne machen wollte, was aber als deutsche Tourmanagerin einfach sehr schwierig ist. Und genau, das ist so mein Highlight gewesen eigentlich, dass es dann endlich international losging.
Ja, warum ist das schwierig für eine deutsche Tourmanagerin?
Naja, die meisten Bands, die wir hier haben, sind halt deutschsprachig oder touren halt GSA, den deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und die Bands, die international touren, haben halt meistens auch internationale Tourmanager. Also wenn ich eine Band aus UK bin, dann nehme ich mir höchstwahrscheinlich einen UK-Tourmanager mit. Ist logistisch einfacher, ist günstiger, abrechnungstechnisch besser zu handeln. Und so ist es halt schwieriger als Deutsche, da den Fuß reinzukriegen. Einfach, genau.
Ja. Das fand ich nochmal ganz interessant, weil du, ich habe das mal irgendwo gehört, dass du gesagt hast, naja, dieses Internationale, das war eigentlich dann auch irgendwann dein Wunsch, weil du gerade so am Anfang im deutschsprachigen Raum so alles irgendwie schon mehrfach gesehen hast, so gefühlt jede Venue in- und auswendig kennst. Und das war dann auch wirklich so dein Wunsch, rauszukommen, mal die Welt noch ein bisschen besser zu sehen, eben aus der Perspektive.
Genau. Ich hatte viel Spaß auf den Tourneen, die ich gemacht habe, aber irgendwann war es halt so, dass mir das einfach ein bisschen langweilig wurde. Und es ist natürlich immer schön, die Leute immer wieder zu treffen in den Venues, ne? Und man kennt sich dann und so. Aber ab einem gewissen Punkt, war mir das dann irgendwie zu langweilig. Und ich habe auch so für diverse Agenturen in Deutschland so Promoters Representative gemacht, nennt sich das. Also man betreut sozusagen die Bands, die international unterwegs sind, für Deutschland dann, für diese Agenturen. Mhm. Und immer wenn diese Bands dann quasi nach diesen 4, 5, 6 Shows aus Deutschland dann wieder weitergefahren sind, habe ich dann immer auf den Tourplan geguckt und war so, ach Mann, ich würde irgendwie auch ganz gerne jetzt mit nach Amsterdam oder nach Brüssel oder wo auch immer die dann hingefahren sind. Und genau, das war mir dann leider einfach irgendwie nicht vergönnt, bis dann die Parcels kamen, genau.
Okay. Wie oder welche Herausforderungen gibt es denn oder welche Herausforderungen warten denn auf einen, wenn man jetzt international tourt und mittourt und Tourmanagerin ist, außer natürlich der Sprache? Was ist denn da so anders? Ist da was anders?
Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Konzerte in Frankreich so sind wie in Deutschland, ne? Aber es ist schon was anderes, ne? Die Mentalität der Menschen ist anders, wie Dinge organisiert werden, wie sie funktionieren, das muss man einfach erfahren und lernen. Also in Frankreich ist zum Beispiel, also nur mal ein kleines Beispiel, ist super wichtig und schön, dass die Leute alle gemeinsam lunchen, ne? Also die essen zusammen Mittag, also die ganze lokale Crew, alle, die da kommen und arbeiten, und das ist gesetzt. Also Lunch, an dem ist nicht zu rütteln. Die sollen alle Pause machen, da soll sich keiner überarbeiten. Und das sind so Dinge, ne? Man kommt aus Deutschland und schickt da den Schedule hin und sagt, ja, hier, so hätte ich das gern. Denn so, ja, geht nicht, weil wir müssen erstmal Mittag machen. Und so die ersten Male war ich dann erstmal total verwirrt und war so, okay, gut, wie regeln wir es jetzt? Und dann irgendwann kommt man da rein und lernt das dann auch zu schätzen und sieht da auch die Vorteile von und weiß dann einfach irgendwann natürlich auch, was in welchem Land für Besonderheiten auf einen zukommen. Und aber wie du richtig gesagt hast, natürlich auch Sprache und wie das einfach alles funktioniert, genau.
Ja, okay. Das heißt, das muss man alles dann Stück für Stück für jedes Land, für jede Region neu lernen. Mal einfach, mal schmerzhaft.
Genau, oder halt anpassen, ne? Wie gesagt, die Basics sind ja schon gleich, aber dass man einfach weiß, wie man damit umgeht.
Ja, okay. Ja, spannend. Da muss man sich wirklich dann mal vor Augen führen. Das heißt, du bist im Grunde genommen, wo bist du schon überall getourt? Also auf welchen Kontinenten oder was fehlt dir? Oder kann man das so grob abreißen?
Also Indien fehlt mir. Ja. Da war ich noch nicht. Und Afrika. Das sind zwei Kontinente, auf denen noch keine Shows waren. Ich hoffe, dass das noch passiert.
Okay.
Genau.
Okay, ja. Aber du warst dann auch wirklich schon auf so Highlight-Dingern wie zum Beispiel Coachella und so. Also so Sachen, wo dann vielleicht andere sagen, da würde ich wirklich gerne mal gucken, wie das so funktioniert. Und solche Sachen erlebst du dann aber auch mit.
Das stimmt.
Ja.
Da, also Coachella habe ich miterlebt.
Wie ist dein Eindruck von Coachella? Ja.
Also sagen wir es mal so, das Festival ist eigentlich nicht für Artists gemacht, sondern eigentlich für die Influencer. Das ist ein riesiges Festival. Also organisatorisch ist das krass, was die da auf die Beine stellen in der Wüste. Aber der Fokus liegt einfach in erster Linie auf den VIPs und die Menschen, die da hinkommen und dass die eine gute Zeit haben. Nicht, dass es den Artists da schlecht geht, ist alles gut, aber es ist jetzt kein reines Music-Festival, würde ich sagen.
Ja. Gibt es denn auch so Momente, Coachella ist jetzt vielleicht ein ganz gutes Beispiel, man kommt mit dem Artist dahin, man ist ja auf Tour auch irgendwie in so einer gewissen Bubble, sage ich mal. Man weiß eigentlich, wo man hin muss, wo man herkommt, wann man auf die Bühne muss, wann man wieder runter muss und so, dass man da so ein bisschen so ein bisschen vielleicht auch die Bodenhaftung verliert, selbst dann als Tourmanagerin.
Also ich muss sagen, dass ich eigentlich meistens die Bodenhaftung behalte. Also ich weiß, was du meinst, aber ich bin schon gerne auch im Hintergrund. Also es gibt einen Grund, warum ich das gerne alles organisiere und dafür sorge, dass alle wissen, wo sie sind, wann sie wo sein müssen. Aber ich laufe da jetzt nicht rum und bin Influencerin.
Nee, das glaube ich nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass man dann vielleicht dann unter Umständen, ja, dann einfach, ja, wie gesagt, so ein bisschen die Bodenhaftung verliert und dann auch einfach über so manche Details dann her sieht oder vielleicht auch einfach so ein bisschen die Gefahr läuft, dass man, ja, wie soll ich sagen, also, oder anders formuliert, so wie schaffst du es denn dann so in diesen Momenten, wo man auch vielleicht mit größeren Acts unterwegs ist, trotzdem immer so auf Augenhöhe zu bleiben, die Bodenhaftung eben auch so zu den Lokalen nicht zu verlieren, denen so mit jedem so die richtige Sprache sprechen zu können?
Ja, also ich glaube, was mir hilft, ist, dass ich einfach alle Seiten durchlebt habe und kenne. Also ich kenne die Seite des Veranstalters, ich kenne die Seite des Clubs. Ich habe jahrelang im Übel und Gefährlich Shows mit durchgeführt und gearbeitet. Ich bin mit Bands unterwegs, ich habe auf Festivals gestanden und habe Artist-Host gemacht. Also ich glaube, wenn man alle Seiten einfach kennt oder in allen Seiten schon mal gearbeitet hat, dann fällt es einem relativ leicht zu verstehen, was jeder braucht und was jeder möchte, um dann den besten Weg irgendwie für alle zu finden. Weil es geht halt nicht immer nur darum, was der Künstler, die Künstlerin in dem Moment braucht und will, sondern halt auch, was wollen die anderen. Am Ende wollen wir alle eine gute Show haben und bestenfalls auch alle ein bisschen Geld verdienen. Und dazu zählt halt auch, Kompromisse einzugehen und wie du richtig sagst, den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen. Weil was immer ich haben will, wenn mir die lokale Festivalproduktion das nicht gibt, dann habe ich schlechte Karten. Dann gibt es nichts.
Ja.
Deswegen Respekt und Freundlichkeit ist da immer wichtig.
Ja.
Und zum Coachella muss ich sagen, das war eins der größten Shows, die ich bis dato auch vorbereitet habe. Und da wollte ich natürlich alles richtig machen. Ne? Da, das ist einfach nicht wie in Deutschland oder auf Festivals, wo man vorher schon mal war. Das muss da alles wirklich stimmen. Und wenn da irgendwas nicht richtig vorbereitet ist, dann gibt es das halt auch einfach nicht. Und da habe ich schon, war ich schon sehr fokussiert auf jeden Fall an dem Wochenende oder an den beiden Wochenenden.
Jetzt hast du einerseits die Erfahrung, jetzt hast du eben auch erzählt, du arbeitest natürlich auch auf Festivals dann in Deutschland für die Festivals. Wie ist denn das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie ist denn dann so dein Blick auf Festivals im Laufe der Jahre? Ist das so, das ist eigentlich so vom Ganzen drumherum, es wird alles immer aufwendiger, alles immer anspruchsvoller. Du hast es eben gesagt, Coachella, so, naja, irgendwie Hauptsache die Influencer sind alle glücklich, so ein bisschen übertrieben gesagt. Wie ist so dein Blick auf diese Festivals? Wird das alles immer pompöser und größer?
Gute Frage. Also es wird natürlich alles größer. Die Menschen, die auf Festivals gehen, wollen auch immer mehr sehen und tolle Acts haben. Und ich merke auf jeden Fall im Bereich Vorbereitung, dass Festivals da auch immer strikter werden. Ne? Also dass so, ich glaube, was man früher so kennt, man schickt den Rider hin und es wird da irgendwie alles erfüllt. Egal, ob man jetzt Co-Headliner ist oder irgendwie die, keine Ahnung, dritte Band auf der vierten Bühne. Das ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Also die Festivals versuchen da natürlich auch Geld zu sparen. Und da muss jeder auch irgendwie gucken, wo er bleibt.
Ja, und im Laufe der Jahre siehst du denn dann auch, vielleicht dann auch in dem Zusammenhang, dass es schon auch irgendwie alles, einerseits natürlich der Druck steigt, vielleicht dann auch durch die Kosten, aber es wird trotz allem, selbst bis so ins kleinste Glied, auch immer professioneller. Man muss eigentlich noch mehr leisten sozusagen, noch mehr bieten dann ja auch auf Artist-Seite. Muss man ja sozusagen auch mehr bieten, wenn die Festivals immer größer werden und immer mehr bieten wollen. Siehst du das auch?
Ja, also der Druck ist auf jeden Fall groß, also auf Künstlerseite wie auch auf Crewseite. Und ja. Ich sehe es natürlich jetzt auf internationaler oder interkontinentaler Ebene, sind natürlich auch die Strecken, die man zurücklegen muss zwischen den Festivals und den einzelnen Shows, natürlich viel größer, als wenn man jetzt, ich sag mal, nur überspitzt vom Hurricane zum Southside fährt, was schon eine sehr lange Strecke ist und alle sich immer an den Kopf fassen und keiner Lust hat auf diese Nightliner-Überfahrt. Aber wenn man halt noch Flüge hat und dann ne, der Schlaf zu kurz kommt und trotzdem irgendwie muss eine gute Show vonstatten gehen, also da ist auf jeden Fall Stichwort soziale Nachhaltigkeit halt mega wichtig, ne? Dass man das im Vorfeld richtig organisiert und sich die Gesamtsituation anguckt und schaut, wie können wir hier bestmöglich alle durchkommen.
Das ist ganz interessant, was du da beschreibst, weil im Grunde genommen betrifft das ja jetzt auch nicht nur die Crew, nicht nur die Artist, sondern auch die Crew und dann vor allen Dingen natürlich auch dich. Auch du kriegst halt zu wenig Schlaf, aber am Ende bist du wahrscheinlich immer die Person, wenn es ein Problem gibt oder wenn es eine Frage gibt, und dann drehen sich alle immer um und fragen, Mara, wie machen wir das denn jetzt? Stelle ich mir ganz schwierig manchmal vor, vor allen Dingen, wenn man dann auch vielleicht gerade eben auch wenig Schlaf gekriegt hat oder einen schlechten Tag hat. Wie stellst du denn so sicher, dass du das alles so schaffst?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Also, wie du es richtig sagst, alle drehen sich im Zweifelsfall immer zu mir. Die Fragen kommen in meine Richtung auf jeden Fall. Und man ist natürlich die erste Person, die wach ist und die letzte, die ins Bett geht. Und es gibt auf jeden Fall Tage, die sehr anstrengend sind, wo man dann auch selber manchmal mit sich kämpft, ne? Ich versuche einfach, so gut es geht, mir Ausgleiche zu schaffen an den freien Tagen, die man hat oder an den Tagen, wo ich halt nicht auf Tournee bin, sondern zu Hause bin, dass man da einfach bestmöglich auftankt, um dann wieder mit neuer Energie loszufahren. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man lange unterwegs ist, nicht einfach.
Gibt es denn nicht auch dann Momente, wo man dann sagt, boah, oder wo du dich gefragt hast, boah, ist das denn wirklich jetzt so der richtige Job? Von außen betrachtet klingt der erstmal nach total Glamour und super, aber wenn du das dann alles erzählst, denkt man sich so, puh, das ist aber auch wirklich ein Knochenjob.
100%ig ist das ein Knochenjob und es gibt diverse Momente, wo ich mich an den Kopf fasse und mir sage, warum mache ich das hier? Das sind dann so, man hat 3 Tage hintereinander, 18-Stunden-Tage und man denkt sich, pff, ne, ich habe noch ein paar vor mir, aber wenn man dann eine gute Show hatte oder alle aus der Crew und auch bandseitig irgendwie happy sind mit dem Ergebnis und man war da Teil von, dann ist es dann auch schnell wieder vergessen.
Was sind die größten Herausforderungen denn, wenn du unterwegs bist, wenn du zum Club kommst, zum Festival? Was sind die größten Herausforderungen, mit denen du dich immer wieder herumschlagen musst?
Also ich versuche, bestmöglich vorzubereiten. Also ich bin ein großer Fan vom Advancing und dass man das, dass man da im Vorfeld schon im Kopf viele Szenarien durchspielt, um da vor Ort so wenig Obstacles wie möglich zu haben. Was aber jeder, der auf Tours weiß, das klappt nur zu einem Teil. Man muss natürlich vor Ort immer versuchen, mit Empathie und Kompromissbereitschaft auch daran zu gehen. Ja, in dem Moment zu schauen, was haben wir hier, wie ist die Situation und dann einfach Lösungen finden.
Ja.
Und das ist natürlich, wenn man dann mal müde ist oder mal einen schlechten Tag hat, herausfordernder als wenn man einen guten Tag hat.
Ja. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Vielleicht können wir ja noch mal einmal so ein, zwei Beispiele oder vielleicht gibt es ja noch was zu sagen kannst. Was bedeutet das denn? Ihr fahrt da hin und dann fehlt irgendwas für die Bühne oder also was ist da los?
Es fängt halt meistens schon damit an, man kommt an und man hat einfach keinen Raum zum Beispiel, ne? Kein Dressing Room. Und dann stehen da halt irgendwie 9 Menschen aus der Crew hinter einem, die unbedingt duschen wollen, Brötchen wollen und einen Kaffee und es gibt keinen Raum, wo sie ihre Sachen hinstellen können. Dann ist das Essen vielleicht nicht vorbereitet, wie man das angefragt hat. Dann gibt's da kein Frühstück. Dann muss man irgendwie gucken, wie kriegt man die Crew gefüttert, dass die gestärkt zur Bühne gehen können. Es geht weiter mit irgendwelchen technischen Sachen, die man vorbereitet hat, werden auf der Bühne nicht umgesetzt. Da muss man auch wieder Lösungen finden. Ja, es ist voll davon.
Ja, Wahnsinn. Es ist ja eigentlich auch in deinem Fall, würde ich sagen, oder bei vielen Leuten, die so arbeiten, so eine Mischung aus Leidenschaft und Arbeit und die liegen ziemlich dicht beieinander. Da muss man ja wirklich aufpassen, dass sich das so gegenseitig nicht auffrisst, ne?
Ja, total. Also das geht manchmal so ineinander über, dass da die Grenze schon sehr stark verwischt. Deswegen ist es für mich persönlich wichtig, dass wenn ich nicht auf Tour bin, dass ich da einfach auch meinen Ausgleich habe, ne, mit Freunden und Familie, die einfach mit dem Job nichts zu tun haben.
Ja.
Und dass man auch, während man auf Tour ist, das nicht vergisst, dass man halt irgendwo auch noch ein Mensch ist und dass man auch Schlaf braucht oder mal eine Stunde Ruhe oder ja, einfach mal sich mit was anderem beschäftigt. Und ich habe zum Glück Bands und KünstlerInnen, die dafür Verständnis haben, dass man auch mal sagt, ey, heute habe ich nicht so einen guten Tag. Ich wäre euch dankbar, wenn die Fragen nur einmal gestellt werden. Ich habe heute nicht so viel Energie, alles doppelt zu sagen. Und da ist dann sehr viel Verständnis dafür da, dass man auch mal einfach einen Tag hat, der nicht so gut läuft.
Ja, klar, genau. Hast du denn, also ist ja schon eigentlich ein sehr, ist quasi ein Job, wo du ganz viel mit Menschen machen musst, wo es immer hin und her geht. Das bedeutet wahrscheinlich auch im Gegenzug, jetzt auch die Jahre, die du das machst, neue Technologien, digitale Tools, spielt wahrscheinlich bei dir dann auch so als Hilfsmittel auch nur eine untergeordnete Rolle bei sowas, oder?
Oh nee, das hilft mir schon. Also so diese Tour-Apps und Google Maps, großer Fan. Wüsste ich nicht, wie ich ohne dieses, ohne diese Neuheit meinen Job machen würde. Aber in erster Linie hast du recht, ne? Also ein Kollege von mir, auch ein großartiger Tourmanager, der sagt halt immer, we do humans, ne? Also wir arbeiten mit Menschen, wir haben nicht die Situation, dass wir einfach die Bühne aufbauen und wenn wir keinen Bock haben, reden wir halt 5 Stunden mit niemandem, sondern wir müssen den ganzen Tag schnattern und uns kümmern und jeder hat was und dann, ja, es geht, kann anstrengend werden. Aber ist auch unglaublich schön.
Ja, vielleicht kannst du es ja einmal nochmal so kurz mitnehmen. Also wir haben jetzt viel gesprochen und vielleicht gibt es ja durchaus auch noch Leute, inklusive mir, die jetzt immer noch nicht so genau wissen, was macht denn eine Tourmanagerin wirklich? Du hast, man stellt sich das ja erstmal so vor, du bist halt da einfach mit unterwegs und regelst dann die Dinge. Aber du hast jetzt auch davon gesprochen, du machst ganz viel Vorbereitung. Also wie sieht so ein typischer Job denn dann für dich aus für eine Tour oder für ein paar Shows?
Ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Also dieser klassische Tourmanagement-Beruf, den wir hier in Deutschland kennen, das ist oft so, dass die Tourmanager zwar so ein bisschen mit vorbereiten und so ein bisschen ein Auge auf die Dinge haben, aber in erster Linie die Agenturen sehr viel Vorarbeit leisten. International funktioniert das ein bisschen anders. Also bei den Parcels beispielsweise, ich directe sozusagen die gesamte Tour. Also ich entscheide, wo verbringen wir die Day-Offs, wie reisen wir, welche Flüge nehmen wir, wann kommen wir an, welche Hotels. Also ich mache die gesamte logistische Planung, ich mache die gesamte Reiseplanung. Ich habe bei den Parcels bis letztes Jahr auch die Produktionsleitung gemacht. Also sprich, da habe ich die gesamte Technik vorbereitet, habe die Rider erstellt, Absprachen mit der Crew trifft man, ne? Was braucht ihr vor Ort? Kommuniziere natürlich alles an die entsprechenden örtlichen PartnerInnen und ja, führe es dann am Ende durch. Das heißt, dieses reine Mitfahren und was man oft so hört, so ja, Hauptsache, die Künstler haben ein bisschen Wasser und ein Handtuch, das ist es dann nicht am Ende des Tages. Genau. Ja, das ist schon sehr viel Orga.
Für wen arbeitest du dann aktuell gerade?
Also jetzt aktuell gerade arbeite ich, also ich bereite jetzt gerade vor für die Parcels für den Festivalsommer. Da haben wir 15 Shows, die jetzt kommen. Und genau, da bin ich jetzt gerade dabei, jede einzelne Show vorzubereiten und die Reisen zu planen und Visa-Absprachen zu treffen. Wir haben auch 2 Shows in den USA. Da muss man natürlich dann auch irgendwie Visa und Kanä und so weiter alles auf dem Schirm haben. Genau, dafür habe ich mir jetzt 2 Monate Zeit genommen, sozusagen Wahnsinn. April und Mai.
Ja, aber es ist ganz interessant auch mal zu erfahren, weil man wirklich das erstmal so gar nicht annimmt, dass das eben auch so viel Schreibtischarbeit von zu Hause bedeutet, das alles vorzubereiten, eben damit es dann auf Tour relativ entspannt hoffentlich läuft.
Ja, ist auch ein sensibles Thema. Also hier so in Deutschland wird das noch nicht so richtig gesehen. Also viele Agenturen wollen einfach, dass es gut läuft. Aber so extra Geld ausgeben für jemanden, der sich wirklich intensiv mit dieser Vorbereitung beschäftigt, ist schwierig, weil man halt natürlich in den Agenturen Menschen sitzen hat, die festangestellt sind, die das natürlich hauptberuflich machen und das sollen die auch machen. Und das machen manche besser, manche schlechter, aber im Großen und Ganzen ist es halt in meinen Augen wichtig, dass jemand das vorbereitet, der einfach auch weiß, wie das vor Ort ist und was die jeweiligen Bands und KünstlerInnen brauchen. Mhm. Und das passiert in Deutschland noch nicht so viel, leider. Ja.
Okay. Jetzt erzählst du das alles total cool und relativ sachlich. Und jetzt muss ich dich doch noch mal fragen, ob es denn nicht vielleicht auch noch mal so Touren gab, Festivals. Wir haben immer über das Coachella gesprochen, wo du dann so stehst und dich dann vielleicht kneifen musstest und dich gefragt hast, was mache ich hier? Also so im Positiven, so was ist hier los? Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja der abgefahrene Scheiß irgendwie, dass ich jetzt hier stehen darf und keine Ahnung, auf dem Coachella stehe und was ist los?
Doch, total. Das habe ich ständig. Also ich glaube, dass so vor allen Dingen mit den Parcels, die ich ja nun als erste internationale Band irgendwie begleiten durfte, haben wir in Paris angefangen, vor irgendwie 50 Leuten zu spielen und haben jetzt irgendwie in 22 wie 8000er Venue in Paris ausverkauft. Boah. So, das ist schon krass, dass man so dabei sein darf, dass man das alles auch mit aufgebaut hat und das mit organisiert hat. Da gab es schon Momente, wo ich da stand und dachte, okay, dafür machst du das also alles und lohnt sich dann auf jeden Fall. Also da gab es ganz viele Venues, die immer so auf meiner Bucketlist waren, wenn man die dann so abhakt, dass man da schon steht und sagt, cool. So. Ja. Und ich muss sagen, das erste Mal mit der Band in Australien zu sein, da wo sie nun herkommen, und dann auch zu sehen, dass man so, dass der eigene Job auch so viele Menschen beeinflusst oder irgendwie berührt, weil die Familien haben natürlich die Jungs irgendwie, die waren 18 und die sind nach Europa gezogen. Ja. Man macht sich natürlich auch gar keine Gedanken, dass da Eltern irgendwo sitzen, die sich Gedanken um ihre Kinder machen. Und da so aufgenommen worden zu sein und zu hören, dass die Eltern einfach happy sind, zu wissen, dass da jemand dabei ist, der sich kümmert und der darauf auch Acht gibt, dass es den Bands gut geht, das freut einen dann natürlich auch.
Cool, ja, total, stimmt. Du hast ja mal, oder wir hatten eben mal gesagt, so im deutschsprachigen Raum hast du irgendwann gesagt, so, da muss ich mal raus, ich kenne ja irgendwie alles. Glaubst du, das kann dir international auch mal passieren?
Ja, geht ja schon los langsam.
Geht schon los?
Nein, also nicht so übertrieben, aber klar, ich meine, die Welt ist natürlich groß, aber irgendwie ist sie dann auch klein, ne? Ja, also klar. Ich glaube, es wird nie der Punkt kommen, wo ich jedes Venue dieser Welt bespielt habe und das ist auch gar nicht mein Ziel. Aber klar, die erste USA-Tour war natürlich anders als die Touren, die jetzt kommen. Jetzt weiß man einfach, was einen da erwartet und man geht da anders rein, aber trotzdem wir haben jetzt zum Beispiel im Juni spielen wir Red Rocks. Das ist ja auch ein Venue, was wahrscheinlich vielen Leuten was sagt. Ich hätte nie gedacht, dass ich da jemals mit meiner eigenen Produktion eine Show machen werde. Und wir haben dieses Venue ausverkauft und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. So. Ja. Und das heißt, es gibt da natürlich auch immer noch Besonderheiten. Aber ja,
jetzt
man macht einfach weiter.
Ja, jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wo es sich denn gut touren lässt. Man hat ja immer so diese gängigen Klischees, so in den USA, naja, da kümmert sich irgendwie keiner, UK, schwierig, aber Deutschland, alles super. Würde mich tatsächlich mal interessieren, so im Vergleich, wie stehen wir da?
Doch, eigentlich ganz gut. Also ich finde, dass natürlich Europa einfach grundsätzlich was jetzt so die Hospitality zum Beispiel angeht, einfach ein bisschen mehr gibt. Also selbst wenn man mit einer Band in einem kleinen Jugendhaus oder Jugendclub spielt, gibt es da irgendwie ein paar Getränke und ein bisschen was zu essen. Und man hat irgendwie das Gefühl, okay, es wird sich hier um einen gekümmert. Das ist in den USA einfach nicht der Fall. Dort ändert sich das dann, wenn man ab einem gewissen Punkt einfach Tickets verkauft. Mhm. Und da merkt man halt auch immer wieder, es ist einfach ein Business, ne? Musikbusiness. Man will damit Geld machen. Und sowohl die Künstler als auch die Leute, die drumherum arbeiten. Ich meine, ich mache das ja auch nicht umsonst. Deswegen merkt man da natürlich schon, je größer die Shows sind in Amerika, desto angenehmer kann man da dann auch ein bisschen verhandeln, aber am Ende zahlt man das halt auch selbst eigentlich, ne? Wenn es im Deal wieder abgezogen wird. Aber ja, nee, Deutschland macht da eigentlich schon ganz gut mit. Also ich finde, essenstechnisch ist Frankreich ganz weit vorne.
Ja, das klang
die
eben
Essenskultur,
auch so.
Ja. Genau, also da touren wir alle sehr gerne. Und die Clubs sind da halt auch subventioniert. Es gibt halt sehr viel Unterstützung für KünstlerInnen und so weiter. Das merkt man schon sehr, wenn man da tourt.
Ja, ja, okay. Was glaubst du denn? Wir haben eben mal so über die Festivals gesprochen. Was glaubst du denn, wie ist denn so die Entwicklung, vielleicht auch aus deiner Perspektive, gerade in oder für die Live-Branche? Wie wird es weitergehen?
Gute Frage. Also man sieht ja schon, dass viele Festivals Probleme haben, Tickets zu verkaufen. Auf der anderen Seite sieht man Festivals, die sofort ausverkauft sind, weil die einfach unglaublich gute Line-Ups haben und tolle Bands, die da spielen. ich glaube, es wird immer Festivals und Shows geben, die laufen. Und ich sehe da auf jeden Fall Zukunft für die Live-Musik. Ja. Ich hoffe, okay, dass sie ein bisschen nachhaltiger abläuft in Zukunft. Ja. Nicht nur umwelttechnisch, sondern auch für die Menschen, die da involviert sind.
Okay, ja, das ist schon mal ein ganz guter Wunsch. Was würdest du dir denn für dich wünschen? Wie geht's bei dir weiter?
Also ich habe gemerkt, dass mir auf jeden Fall das Vorbereiten und auch das Beraten sehr viel Freude bereitet. Und ich versuche halt auch vor allen Dingen jungen Frauen, die jetzt in dem Bereich anfangen zu arbeiten, die zu unterstützen und da irgendwie ein Ohr zu haben und Ratschläge zu geben. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren noch ein bisschen machen darf und kann. Ja. Und genau, versuche auch einfach ein bisschen bewusster zu arbeiten, dass ich einfach schaue, ne, man nimmt nicht alle Tourneen an, sondern schaut, dass es einem auch selber dabei ganz gut geht.
Also das kannst du dir dann schon mittlerweile aussuchen, dass du sagst, okay, nee, das ist nicht das Richtige für mich aus den und den Gründen.
Glücklicherweise ja. Also ja. Ich glaube aber auch, dass es gibt auch einfach Bands oder Managements, die mich anrufen und ich weiß einfach nach 5 Minuten Gespräch, dass ich nicht die richtige Tourmanagerin für diese Kapelle bin, ne? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu wissen, ne? Was sind meine Stärken, wo drin fühle ich mich vielleicht nicht so wohl oder, ne, dass man das einfach schon ein bisschen abschätzen kann und dann kann man das einfach auch entscheiden, ja.
Ja, das stelle ich also mir ganz schwierig vor, ja.
Sorry, ja, ich lerne das Wort Nein mehr für mich.
Ja. Ja, ich stelle mir das schwierig vor, vielleicht dann auch gerade dann noch eher am Anfang, wenn man das ja eben gar nicht so sagen kann, erstmal aus finanzieller Sicht. Aber auch gerade, was du ja vorhin geschildert hast mit dem, dass man so ein nationaler Repräsentantin ist und dann steigst du da einfach mal so für 3 bis 5 Shows in so einen Nightliner mit rein und alle fragen sich, wer ist das? Was will die hier? Die ist so in 5 Tagen schon wieder weg. Also ich stelle mir das dann manchmal auch gar nicht so einfach vor. Da muss man ja so auch als Mensch sehr offen sein und so Herzen für sich gewinnen können, um da dann auch selber, glaube ich, ganz gut durchzukommen, um nicht so ja immer schnell isoliert zu sein, oder?
Ja, total. Also das war auch vor allen Dingen in dieser Promoters Rap-Situation immer was mich auch gereizt hat, als ich den Job gemacht habe, weil man hatte halt keine Einarbeitungsphase, ne, wie Menschen, die angestellt sind, sondern du hast halt wirklich ein paar Minuten, um da den Tourmanager, die Tourmanagerin, ich sag mal, auf deine Seite zu ziehen und denen das Gefühl zu geben, ey, ne, du kannst mir vertrauen, ich bin zwar für deinen Tourveranstalter hier dabei, aber ich bin auf deiner Seite und ich unterstütze dich, ich spreche die Sprache, ich helfe dir. Und das schadet natürlich nicht, da irgendwie auch eine Person zu sein, die Leute gerne dabei haben, ne? Ja. Und ich bin ein People's Person. Also ich mag Menschen unglaublich gerne, deswegen liebe ich auch das Reisen, weil man einfach Menschen aus so vielen unterschiedlichen Kulturkreisen auch wirklich kennenlernt und die Möglichkeit hat, mit denen zu arbeiten und da auch Kontakte zu knüpfen, die ich über Jahre dann auch halte. Und ja, bringt mir nach wie vor sehr viel Freude.
Ja, das hast du eben auch erzählt, du machst auch unter anderem Beratung. Jetzt vielleicht nochmal eine gute Chance. Wir hören ja auch viele Leute zu, die Veranstaltungen machen als Lokale. Wie kann man dich denn glücklich machen? Oder wie kann man Leute wie dich oder wie kann man die Bands, die kommen, denn glücklich machen, selbst wenn es mal gerade nicht so gut läuft? Was ist so deine Empfehlung, dass du sagst, ey, alles cool, wir kriegen das hin, aber ich würde mir wünschen, dass es vielleicht gerade am Anfang oder so einfach so läuft.
Also ich glaube, mit einem Lächeln kann man ganz, 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 ganz viel erreichen. Also wenn das erste Gesicht, was man morgens sieht, wenn man aus dem Bus fällt, erstmal ein freundliches ist und jemand da ist, der sagt, ey, die Toiletten sind sauber, die sind offen, hier ist ein frischer Kaffee, kommt erstmal an, ich bin da, wenn ihr Fragen habt, das ist schon ganz, ganz viel wert. Ich glaube, einfach so, ja, ein angenehmes Miteinander und ein bisschen wieder so zurück zur Base. Was machen wir hier eigentlich? Wir machen hier Shows, wir wollen alle eine gute Zeit haben und so ein bisschen auch versuchen, darauf einzugehen, ne? Die Menschen sind gerade aus einem fahrenden Bus gefallen und haben vielleicht nicht so gut geschlafen. Wie kann ich den Tag besser machen?
Ja. Genau. Ich finde das immer noch faszinierend. Du reißt das so gut runter, da sind so viele gute Sachen drin und gleichzeitig frage ich mich, wie schaffst du das nur, wenn du mit so einer Horde Wahnsinnigen irgendwie unterwegs bist, die dann eben da aus dem Bus fallen und wie machst du das? Also du machst doch dann auch ein bisschen mit, oder?
Was meinst du?
Ja, so ein bisschen Wahnsinn gehört ja immer dazu auch, oder?
Ja, also bestimmt, sonst würde ich diesen Job nicht machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich schon diejenige bin, die so ein bisschen da auch Ruhe reinbringen muss oder sollte, weil wenn alle da durchdrehen, dann bringt es ja nichts. Ne? Also ich bin auf jeden Fall kein Kind von Traurigkeit, aber ich weiß auch, wo meine Grenzen sind einfach oder mittlerweile vielleicht auch. Es hat sich natürlich auch geändert, ne? Als ich in meinen 20ern unterwegs war, da war einfach alles aufregend, alles neu. Mittlerweile weiß ich einfach, gut, ich habe einfach noch 5 Tage oder 5 Wochen und da muss ich meine Energien auch bündeln. Man wird ja auch nicht jünger. Ne?
Was sind die so die verrücktesten Dinge, die man dann so erlebt, wenn man unterwegs ist?
Boah, also ich glaube, so Buspannen ist schon richtig scheiße.
Ja, aber das ist nicht das so ist verrückt, oder? Das ist jetzt nicht so spektakulär für uns als Zuhörer.
Naja, okay, vielleicht nicht. Aber gut, wenn man da an der Autobahnseite steht und irgendwie der Trailer abgerissen ist und man muss da die Cases irgendwie von A nach B tragen, das ist dann definitiv auch nicht so angenehm. Aber ich überlege gerade mal. Also wir sind mal in UK angekommen, da sind wir noch mit so einem Mini-Sleeper gefahren. Ich weiß nicht, ob Leuten das was sagt. Das ist quasi so ein Nightliner für Arme, also ohne Toilette und sehr klein und eigentlich Horror. Und sind da durch UK gefahren. Und irgendwann wache ich so auf und denke so, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Irgendwie fehlt was. Und stehe auf und sehe, wie wir so fahren. Und die Tür ist so halb offen. Und ich gucke so raus und sehe, wie mein Bassist so in Unterhose einfach so neben diesem Bus herrennt. Und ich schreie nur nach vorne und sag so, ey, Dude, halt den Bus an, hier ist noch einer draußen. Und er so, oh, das habe ich gar nicht gecheckt, der Fahrer war einfach insane. Und dann haben wir angehalten, Noah ist wieder rein in den Bus. Und er guckt mich an und sagt, ich dachte wirklich, das war's. Ich dachte, ihr vergesst mich hier. Und es waren halt Minusgrade, der ist halt einfach nur kurz raus auf Klo und wollte wieder rein. Und er sagt halt, wenn mein Unterbewusstsein nicht gespürt hätte, oh, irgendjemand fehlt dir, irgendwas ist hier komisch, dann hätten wir den da halt vergessen, ne? Und muss man auch vorbereitet sein.
Verstehe. Ja, das ist dann viel Intuition, glaube ich, dabei.
Vielleicht, ja.
Okay. Ganz herzlichen Dank für die vielen Insights. Ich fand's super. Und wünsche dir weiterhin alles Gute auf Tour.
Vielen Dank.
Und zu Hause und darüber hinaus, genau.
Dankeschön, Alex.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. In der nächsten Woche hört ihr hier ein Interview mit Hirsch. Das ist der Spitzname von Sebastian Sievers, dem Bassisten, Sänger und ja auch Business-Verantwortlichen der deutschen Band Montreal. Die haben gerade ihr 8. Album veröffentlicht, das auf Platz 6 der deutschen Albumcharts eingestiegen ist. Die Band gibt es schon seit 20 Jahren. Wir sprechen darüber, wie man ganz viel selber macht. Eigenvertrieb, Merch, Gagen und so weiter. Da freut euch schon drauf. Das war ein munteres Gespräch. Und zum Ende hin bedanke ich mich bei unserem Partner Ticketmaster für die Unterstützung. Wenn ihr auch hier im Redfeed-Podcast werben wollt, dann meldet euch gerne darüber hinaus natürlich auch immer gerne mit Feedback. Und ja, ich würde sagen, habt noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.